6. Lock on to 102.6.
Free FM.
My name is Karl-Heinz Karnitzer, Hall of Famer in New York City. Für das Herrengedeck mit Andreas Kulik wünsche ich einen erholsamen und wunderbaren Abend.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Ausgabe Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik, hier am Sonntagabend auf dem schönsten Sender der Welt auf Radio Free FM. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, und live aus dem Studio begrüßt euch Andreas Kulik. Glotze aus, Stadion an, kurz Gaza, so lautet die Forderung der gleichnamigen Initiative, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, den Amateurfußball zu fördern. Entstanden aus der Fanszene des Amateurfußballs selbst, möchte Gaza Fans und Supporters von Amateurteams vernetzen und gemeinsame Interessen durchsetzen. Dazu gehören zum Beispiel das Hinterfragen der Arbeit von Medien, Vereinen und Verbänden, aber auch politische Aktionen. Gaza distanziert sich aktiv von Rassismus, Homophobie und Sexismus. Dirk Mederer heißt der Projektleiter von Gaza, und ich freue mich, ihn heute Abend im Herrengedeck begrüßen zu können, um mit ihm in den kommenden 60 Minuten über die Faninitiative Glotze aus, Stadion an zu sprechen. Hallo Dirk, schönen guten Abend nach Göttingen.
Hallo Andreas.
Dirk, ich habe gerade versucht, Gaza so ein bisschen vorzustellen. Wie würdest du es denn in deinen Worten beschreiben? Was ist Glotze aus, Stadion an?
Ja, Glotze aus, Stadion an ist, man kann es am besten sagen, ein kleines Netzwerk von aktiven Fußballsupportern aus den Amateurvereinen. Im Prinzip ist es eine Initiative. Unter dem Namen Glotze aus, Stadion an verbinden sich Supportersgruppen von Vereinen, unterschiedliche Amateurligen, die sich quasi in der gemeinsamen Sache wiederfinden.
Und jetzt habe ich es gerade gesagt, du bist Projektleiter von Gaza. Was tust du denn als solcher?
Naja, Projektleiter, das klingt jetzt relativ groß im Vergleich zum Gesamtprojekt. Ich bin quasi derjenige, der die Webseite führt und auch Medienanfragen aufnimmt und behandelt. Letztendlich sind wir aber ein Netzwerk von gleichberechtigten Gruppierungen, die gemeinsam oder auch getrennt voneinander in ihrem lokalen Umfeld Aktionen machen.
Seit wann gibt es denn Glotze aus, Stadion an?
Also Glotze aus, Stadion an gibt es seit Juni 2013, also quasi jetzt fast eineinhalb Jahre.
Und wieso, das ist natürlich eine entscheidende Frage, wieso habt ihr das ins Leben gerufen?
Das ist eigentlich ganz interessant. Eigentlich war das überhaupt nicht so geplant, das war mehr oder weniger ein Selbstläufer. Eigentlich entstand die Idee mehr so aus dem ganz klassischen Werbeprozess für einen kleinen Amateurverein, nämlich für den ersten SC Göttingen 05. Der Verein, dem ich sozusagen als Supporter angehöre. Und wir hatten damals gedacht, es ist einfach mal in der Zeit, eine Werbeaktion zu fahren für den Verein. Göttingen ist eine Studentenstadt, 120.000 Einwohner, 25.000 Studenten. Wir haben gedacht, wie kriegen wir die ganzen Leute, die nach Göttingen kommen, die alle ihre Vereine, ihre Profivereine mitbringen, eigentlich dazu, zu uns ins Stadion zu kommen. Und da hatten wir diese Aktion angesetzt, die wir einfach Glotze aus, Stadion an nannten. Und wir sind ja alle so ein bisschen vernetzt, wir Amateurfußballfans, vor allem wenn wir in derselben Liga spielen. Daraufhin haben wir diese Projektidee bei uns ins Oberliga-Forum eingebracht und ja, wurden regelrecht überrannt mit Interesse daran, quasi unter diesem Begriff und unter diesem Logo, was wir damals schon hatten, mit einzufinden.
Das heißt, initiiert wurde das Ganze von Fans und Anhängern von Göttingen 05?
Genau, so ist es. Also das war der Auslöser. Bevor überhaupt richtig was starten konnte mit dieser Werbeaktion, wurde es dann quasi schon viral zu einer Sache, zum gemeinsamen Nenner vieler Fangruppierungen.
Und wenn ihr das ins Leben gerufen habt, habt ihr ja bestimmt irgendwelche Ziele auch verfolgt und tut es nach wie vor. Welche sind das denn?
Na, im Prinzip, die ursächlichen Ziele sind halt die, die am Schluss alle gemeinsam an einen Tisch, also in dieselbe Initiative gebracht haben. Göttingen 05, wir spielen in der Oberliga, ist ein hartes Pflaster, Amateurfußball per se, die Stadien sind leer und wir leiden, wie viele andere Amateurclubs, eben genau unter diesem Problem. Und die Idee ist halt einfach gewesen, wir brauchen mehr Zuschauer. Das ist einfach das ursächliche Problem. Die Vereine in den Ligen, also auch der 1. FC Göttingen, haben sehr wenig Zuschauer. Die Kohle wird vor allem über die Eintrittsgelder generiert. Das Budget ist ohnehin knapp und da zählt quasi jeder, der zahlend an der Stadionkasse vorbeigeht.
Und jetzt habt ihr euch ja bestimmt auch derzeitige Schwerpunkte gesetzt, die sich möglicherweise schon von den ursprünglichen Zielen unterscheiden. Das heißt, wie hat sich denn eure Zielsetzung entwickelt im Laufe der Zeit?
Im Prinzip haben wir uns unsere gewisse Vorgaben haben wir uns schon sehr früh gesetzt über unsere Website. Wir haben einfach gesagt, wir wollen jetzt erstmal grundsätzlich klarstellen, dass wenn wir eine Initiative machen, in der sich viele Leute zusammenfinden, dass wir so gewisse Regeln haben für uns, unter denen wir auch mit den sehr früh teilnehmenden Fanszenen eigentlich sowas überhaupt erst machen wollen. Für uns war sehr früh klar, dass wir bestimmte Gruppierungen auf jeden Fall nicht in der Initiative haben wollten. Wir wollten uns ganz klar antidiskriminatorisch aufstellen. Wir wollten, haben auch von Anfang an kundgetan, dass wir auf jeden Fall eine politisch agierende Initiative sind. Bitte nicht zu verwechseln mit Parteipolitik, was immer sehr gerne getan wird. Sondern wir wollen gerne auch der Sportpolitik auf die Füße treten und wir wollen vor allem aber auch ganz klar davon ausgehen, dass unter unserem Initiativennamen keine Gruppierungen, Fangruppierungen von Amateurvereinen aktiv sind, die ja eher dem rechten Lager zugehörig sind. Und das ist eine Sache, die sich auch in der Bedeutungshaftigkeit etwas stärker herauskristallisiert hat im Verlauf des Jahres. Weil wir einfach gemerkt haben, wenn sich viele Gruppierungen für die Initiative begeistern können, dann sind natürlich auch immer mal wieder Gruppierungen dabei, die wir jetzt persönlich nicht so gut finden. Also wir im Sinne von die bereits anwesenden Fußball-Supporter der Amateurligen.
Wie viele Entscheidungsträger hat in Gaza?
Also wir haben es grundsätzlich immer auf einem recht demokratischen Niveau gehalten. Also wir haben in der Anfangsphase versucht, das wirklich ganz basisdemokratisch zu machen, was sich irgendwann natürlich insofern als schwer herausgestellt hat, weil natürlich, wenn so mehr als 40 Supportergruppen dabei sind, gibt es halt Aktive in so einer Initiative und weniger Aktive. Und letztlich ist es so im Kern, würde ich mal sagen, eine Gruppe von 8 bis 10 Supportergruppen, die sehr viel machen, und die auch immer aktiv an der Initiative mitarbeiten. Und aus denen hat sich so ein kleines Entscheidungsgremium herausentwickelt.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr habt es einfach mal im Prinzip letztes Jahr ins Leben gerufen und dann online gestellt und dann habt ihr relativ viel Resonanz erhalten. Wie weit seid ihr denn inzwischen verbreitet?
Also sind ja zwischen 40 und 50 Fanszenen von Amateurliga-Vereinen dabei. Die Verbreitung ist in Deutschland sehr unterschiedlich. Also wir haben so Hotspots, wie zum Beispiel Hamburg oder Niedersachsen, was natürlich sehr stark damit zu tun hat mit der Entstehungskurve dieser Initiative, die aus diesem niedersächsischen und auch Hamburger Fanbeziehungsgeflecht heraus entstanden ist. Aber es gibt auch ein paar Vereine in Ostdeutschland, im Ruhrpott. Und das zieht sich so in einem Bogen runter bis, ja, quasi so Baden-Württemberg, eher so im nördlichen Bereich. Wir haben ein totales Loch quasi in Bayern. Also da gibt es keine einzige Fanszene, die sich quasi solidarisiert mit Gaza.
Aber woran das liegt, wisst ihr auch nicht? Oder hat er da Rückmeldung?
Nee, ehrlich gesagt, wissen es nicht so genau. Wir sehen es jetzt aber auch nicht als Problem, weil das ist ja nicht so, dass wir uns in der Gänze nur dann vernünftig aufgestellt fühlen, wenn alle mitmachen. Uns ist es eigentlich schon sehr wichtig, dass wir so viele Gruppen dabei haben, dass wir auch das Gefühl haben, dass wir eine gewisse Lobby haben in Sachen Amateurfußball-Support und in den entsprechenden Themen, die uns wichtig sind. Warum die bayerischen Amateurfanszenen sich da nicht in der Form begeistern können, weiß ich nicht. Ich selber komme aus Franken und kann es mir trotzdem nicht erklären.
Okay. Hattet ihr eigentlich Vorbilder für die Gründung der Initiative? Oder gab es Konzepte, wo ihr gesagt habt, Mensch, das ist toll, daran orientieren wir uns?
Tatsächlich ist die Idee, da es ja mehr so eine Werbemaßnahme für unseren lokalen Verein sein sollte, jetzt mal gänzlich vorbildlos entstanden, wobei man natürlich nie ausschließen kann, dass wenn man sich länger mit dem Thema Fußball und Initiativen beschäftigt, irgendwo ein Einfluss von irgendeiner Richtung her auf jeden Fall mit reinkommt. Aber wir haben das Gefühl, dass es eigentlich mehr so aus dem Nichts heraus entstanden ist.
Wie kann ich denn Gaza beitreten, wenn ich das möchte?
also Gaza unterstützen, beitreten ist vielleicht das falsche Wort, hätte ja dann das einen Vereinscharakter. Ja. Also unterstützen kann man die Initiative, indem man sich über die Webseite oder über Facebook per E-Mail bei uns meldet und sagt, wir haben eine Fangruppierung, das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung, also es muss eine Fangruppe sein, eines Amateurvereins, das bedeutet Regionalliga abwärts, wobei Männer- und Frauenfußball dabei keine Rolle spielt. Bei den Frauen betrifft es dann auch schon die zweite Liga abwärts und ja, dann gucken wir uns noch kurz an, ob jetzt irgendwie Aktionen oder Hintergründe der Gruppe gänzlich unseren Vorstellungen widersprechen, also was ich halt vorhin erwähnt habe, und dann sind sie in der Unterstützerliste und wir freuen uns über Aktionen.
Da muss ich gerade nochmal nachhaken. Wenn du sagst, unterstützen ist richtig und beitreten hätte so einen Verbands- oder Vereinscharakter. Das heißt, wenn ich mich als Verein oder als Supportergruppe entscheide, euch zu unterstützen, bin ich nicht an irgendwelche Vorgaben von oben gebunden?
Nein, überhaupt nicht. Also im Prinzip ist es ein solidarisches Netzwerk, so kann man es wohl am besten bezeichnen. Die gemeinsamen Interessen verbinden uns, dieses gemeinsame Bedürfnis, es muss was im Amateurfußball passieren, aus der Basis heraus, also wir als Fans sind wohl am nächsten dran am Kern des Problems und dieser gemeinsame Nenner hat ja auch die Initiative so schnell losgetreten, weil ganz viele Amateurfans sehen, seien sie noch so klein, einfach das Gefühl haben, es muss was passieren. Also die Dominanz des Profifußballs, zu wenig Leute im Stadion, die ganze lokale Problematik, die wächst uns so dermaßen über dem Kopf und wir ackern uns hier ab und irgendwie fehlt uns so der gemeinsame Nenner, die gemeinsame Idee und deswegen hat es auch so gut funktioniert. Was jeder vor Ort macht, im Namen von Gaza, ob die jetzt einen Banner malen oder einen Stand machen, die Aktion nutzen als gemeinsamen Begriff, um leichter Leute dafür zu interessieren, das ist jeder Gruppe selbst überlassen.
Kooperiert ihr da auch mit anderen Gruppen, zum Beispiel im Ausland?
Tatsächlich gibt es im Ausland keine Gruppen, mit denen wir diesbezüglich nahestehen, jetzt mal im weiteren Sinne. Allerdings, muss man dazu sagen, haben wir viele assoziierte Gruppen in der Schweiz, was ja auch Ausland ist. Irgendwie sich das bei mir schon mehr oder weniger als Gemeinschaftlichkeit heraus manifestiert. Also wir haben Schweizer Gruppen, die sehr stark vertreten sind.
Kommen denn eigentlich auch Vereine auf euch aktiv zu und sagen jetzt nicht als Fanszene, sondern als Verein, Mensch, wir bräuchten eine Fanszene, helft uns?
Ja, das gibt's auch. Also wir haben immer wieder festgestellt, gerade in der Anfangsphase der Initiative, dass die Idee, dieses Glotzerausstadion, einfach dieser Slogan, dieses Prinzip als sehr positiv wahrgenommen wurde, dass es zunehmend auftauchte, auch bei den Vereinen, die einfach diesen Begriff genutzt haben, jetzt auch Initiative unabhängig, damit für ihre Amateurfußballarbeit Werbung zu machen. Und das fanden wir natürlich sehr positiv. Und dann kamen halt auch Anfragen oder einfach kam eine Mail, wo jemand ein großes Schild uns geschickt hat, ein Foto vom großen Schild, was sie von der Mannschaft haben hochhalten lassen, jetzt ganz ohne Fan-Initiative. Und da haben wir schon gemerkt, dass die Vereine selbst das auch sehr gut heißen. Und haben uns dann letztlich daraus, aus diesem Interesse, überlegt, wir müssen auch irgendwie eine kleine Aktion in die Initiative stecken, die den Vereinen entgegenkommt. Und daraus ist die Aktion Verein sucht Fans entstanden. Das ist im Prinzip eine Subinitiative auf unserer Webplattform. Das bedeutet nichts anderes, als dass Vereine sich vorstellen können auf unserer Webplattform, mit Fotos, mit Text, ganz subjektiv geschrieben und um Fans werben können.
Habt ihr da einen Einblick, ob das schon Erfolg hatte bei dem einen oder anderen Verein?
Also bei einem Verein wissen wir auf jeden Fall, dass sich da schon eine kleine Fangruppierung darum gebildet hat und ich glaube, dadurch, dass sie sich an die Initiative ankoppeln, die eine recht hohe Anerkennung hat bei Fußballfans, gewinnen sie auch vor Ort einfach mehr Glaubwürdigkeit mit ihrer eigenen Arbeit. Weil letztlich ist so ein Eintrag auf der Webseite, wird dann halt auch genutzt, um die eigenen Social-Media-Aktivitäten zu unterstützen, um es auf der eigenen Webseite nochmal publizieren und zu zeigen, hier, wir machen da auch mit, da sind auch Fans von so großen Amateurvereinen wie Tennis Borussia Berlin dabei und habt ihr nicht auch Lust, bei uns im Sinne dieser Sache aktiv zu werden?
Ja, und wie die Arbeit von Glotze aus Stadion an der Basis und im Stadion aussieht, darüber sprechen wir gleich weiter. Vorher spiele ich gerne einen Song, den du dir ausgesucht hast, nämlich Markus Wiebusch mit Der Tag wird kommen. Der geht über 7 Minuten, aber den spiele ich natürlich ganz. Und du sagst, das ist wohl das wichtigste Ding zum Thema Fußball und Homophobie. Ja, und wie der klingt, das könnt ihr euch jetzt selber anhören. Und dann sind wir wieder da mit Dirk Mederer, Projektleiter von Glotze aus Stadion an.
Und der Tag wird kommen, an dem wir alle unsere Gläser heben, durch die Decke schweben mit nem Toast, den hochleben lassen auf den Ersten, der es packt, den Mutigsten von allen. Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gewonnen. Dieser Tag wird kommen.
www.freefm.de.
Mit dem Herrengedeck am Sonntagabend und mit Dirk Mederer, Projektleiter von Glotze aus, Stadion an, einer Initiative oder der Initiative zur Förderung des Amateurfußballs. Dirk, wir waren jetzt stehen geblieben bei Amateurvereinen, die durchaus auf euch zukommen und darum bitten, dass ihr helft, da eine Fanszene zu schaffen.
Ja.
Jetzt habe ich mir überlegt, wie reagieren denn Amateurvereine, wenn jetzt eine Fanszene bei euch quasi, euch unterstützt, also eurem Netzwerk sozusagen sich anschließt, und auf dem Sportplatz hat es dann auf einmal nicht mehr nur Zuschauer und Rentner, sondern da hat es möglicherweise Fans, die singen, vielleicht ein Kapo haben, da hat es Ultras, da hat es Banner, Fahnen, hat es da auch Pyrotechnik, ich weiß es nicht. Kannst du das so ein bisschen beschreiben und auch wie die Vereine dann reagieren?
Naja, im Prinzip ist das ja im Amateurfußball, was die Fanszene anbelangt, ohnehin schon ein sehr heterogenes Feld. Also das bedeutet, es gibt schon stark über die Zeit gewachsene Fanszenen, die schon sehr lange aktiv sind. Oftmals sind ja Amateurclubs auch nicht immer schon Amateurclubs gewesen, sondern haben möglicherweise eine traditionsreiche Profivergangenheit und sind dann abgeschmiert. Und die Vereine sind es natürlich per se schon gewohnt, dass auch Fans da sind und auch natürlich aktive Fans im Sinne von Ultragruppierungen und Support, Choreo und so weiter. Bei den kleineren Vereinen, klar, also sobald halt die ersten Gruppen auftreten, das sind ja heutzutage dann in der Regel auch gleich Ultragruppen, weil wenn die neu dazukommen, sind es meist Junge, die sich sagen, wir haben jetzt auch mal Lust, wir wollen auch mal Support machen, und das funktioniert halt im Rahmen der Subkultur oder der Ultrasubkultur wohl am besten. Ich habe eher das Gefühl, dass das sehr positiv aufgenommen wird. Natürlich sind die Zuschauer etwas verdutzt, was passiert da, jetzt wird die ganze Zeit gesungen. Aber im Großen und Ganzen macht sich sowas auch einfach positiv bemerkbar, weil das Interesse auch für eine ganz andere Generation am Verein wieder geweckt wird. Das sind halt dann nicht mehr die über 50-Jährigen, die da stehen, weil entweder der Sohn da spielt oder man bei den alten Herren aktiv ist, sondern das sind halt plötzlich junge, fußballbegeisterte Menschen, die natürlich auch andere Leute aus ihrer Altersgruppe dahin ins Stadion ziehen. Und ich habe eigentlich noch nie gehört, dass es irgendwie Probleme damit gab, wenn plötzlich Fans auftauchten.
Und ihr selbst seid natürlich froh um jeden Fan, das hast du ja auch gesagt, der ins Amateurstadion kommt. Und ihr seht euch da auch in großer Opposition zum Profifußball und sagt, dass dieser den Amateurfußball schwächt. Kannst du kurz beschreiben, wodurch?
Ich glaube, so würde ich die Formulierung nicht setzen. Ich glaube nicht, dass der Profifußball per se oder die Profivereine den Amateurfußball schwächen. Ich glaube, das ist natürlich jetzt auch eine sehr subjektive Meinung, weil ich kann natürlich nicht alle Leute von Glotze aus Stadion anvertreten. Ich denke einfach, dass eine gewisse Systematik des modernen Fußballs, des modernen Profifußballs, einfach bewirkt, dass der Amateurfußball oder der Volkssportfußball, der aus dem Kleinen heraus entsteht, einfach sehr schwer hat. Das hat auch sehr stark mit der finanziellen Schräglage zu tun, dass einfach die Profivereine durch dieses das neue europäische Geschäft, was jetzt auch nicht mehr so neu ist, also die Champions League und Ähnliches, einfach in ganz andere Richtungen unterwegs sind und auch die Transferentwicklungen, die daraus entstehen, auch quasi durchstampfen bis auf die Amateurligen. Dass man einfach schon merkt, wenn du hier Kreisliga-Vereine hast, dass die vor Ort teilweise schon die Spieler, die Amateurspieler um jeden Hunderter schachern. Und das ist einfach so, das hinterlässt so ein schlechtes Gefühl, weil man irgendwie merkt, die Ambitionen sind enorm hoch. Es geht einfach darum, möglichst schnell aus dem Amateurfußball rauszukommen. Die Clubs werden oder die Clubleiter werden ein bisschen verrückt, hat man manchmal das Gefühl, dass sie einfach nach oben durchstoßen wollen. Es geht darum, möglichst schnell möglichst viel Geld zu bekommen, am besten mit einem Mäzen, der das alles reinsteckt, und dann muss es aber auch schnell durchgehen durch die Todeszone Regionalliga in die dritte Liga, die ja jetzt auch so mäßig attraktiv ist, und das geht halt auch oft schief.
Und wenn wir jetzt also mal in der Kreisliga bleiben und nehmen einen Fußballer, der, wie du sagst, ja auf für einen Hunderter hin und her Geschacher schon gerne den Verein wechselt, dient da nicht der Profifußball dann vielleicht gerade jenem Spieler, der da gerne wechseln möchte, auch als ein Stück falsches Vorbild, weil da ja suggeriert wird, so ein Vereinswechsel bringt immer mehr Erfolg, mehr Knete?
Ja, ich glaube schon, dass es eine Vorbildfunktion hat, dass der Profifußball und die Transferbeträge und überhaupt das Transferverhalten im Profifußball auf die jungen Spieler, die noch im Amateurbereich aktiv sind, ja klar, die sind jung, die wollen natürlich auch irgendwann bei den Profis landen. Und letztlich haben sie aber auch das Gefühl, dass in so einer kleinen Stadt, beispielsweise in Göttingen, ich kenne es halt hier aus der Stadt, gibt es unglaublich viele Vereine. Und letztlich wird jede Saison hin und her geschoben. Und dann taucht bei einem Verein einer auf und sagt, hier, ich unterstütze euch jetzt mal für die nächste Saison und kauft mal ordentlich Spieler aus der Region. Und dann geht das große Bäumlein-Wechsel-Spiel los. Und ich glaube, daraus entsteht auch so ein Gefühl, dass man jetzt in der großen Fußballwelt mit drin ist, aber letztlich bewirkt es nicht wirklich was für die einzelnen Spieler, außer ein immenser Stress, der zwischen den Vereinen entsteht.
Welche Rolle spielt denn in diesem ganzen Konstrukt das Pay-TV?
Ja, also Pay-TV spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, was überhaupt die Europäisierung des Fußballs anbelangt. Die Europäisierung ist ja, das klingt jetzt erstmal so negativ, natürlich ist es eine gute Sache, wenn international Fußball gespielt wird, wenn sich international Vereine treffen und man gemeinsam Fußball zelebriert und liebt. Das Problem ist einfach nur die Dominanz des Pay-TV, die sich dann halt auch auf die ganzen Geschichten wie Werbeeinnahmen und so weiter auswirkt, auf die Ausschüttungen für die Vereine, die in den europäischen Wettbewerben teilnehmen, die in der Champions League erfolgreich sind. Das merkt man ja jetzt schon in der ersten Bundesliga, wie stark sich das Geld aus den Champions League-Einnahmen auch auf den sportlichen Erfolg in diesen Ligen auswirkt. Und Pay-TV für den Amateurfußball bedeutet das ja vor allem eine Zersplitterung des klassischen Profifußballtags, des Wochenendes, das von Freitag bis Montag möglicherweise erste, zweite Liga durchgespielt wird und der traditionelle Amateursonntag, mag jetzt vielleicht ein bisschen sozialromantisch klingen, der existiert halt nicht mehr. Und die Leute gucken halt lieber Pay-TV Dortmund, als irgendwie vor Ort, um ins Stadion zu gehen. Und das ist natürlich eine Sache, die damit einhergeht.
Das ist natürlich nachvollziehbar, dass ihr das ändern wollt. Was würdet ihr gerne noch ändern?
Also grundsätzlich wollen wir natürlich viel vor Ort ändern. Und liegt sozusagen in der Hand der einzelnen Fanszenen, zu gucken, was läuft vor Ort falsch. Es ist natürlich ein leichtes zu sagen, die Verbände sind jetzt an allem schuld oder Pay-TV hat unseren Amateurfußball versaut. Ich glaube, es muss vielerorts auch ein grundsätzliches Bewusstsein bei den Vereinen verändert werden, bei den Menschen, die Fußball vor Ort machen. Ich glaube, ein großes Problem ist, gerade bei den Amateurvereinen, die früher traditionell auch mal in den höheren Ligen gespielt haben, das ist so der Fluch der Glorie der Vergangenheit, nenne ich es mal. Und das ist so dieses Gefühl, früher waren wir mal wer, früher haben wir in der zweiten Liga gespielt, in den 80ern. Und jeder, der sich jetzt irgendwie mit dem Verein monetär auseinandersetzt, hat das Gefühl, im Jetzt-Zustand, der ganz anders ist als damals, das große Ding rocken zu müssen, weil eigentlich gehört der Verein ja wieder dahin. Aber das stimmt halt einfach nicht. Das ist so eine gewisse Blindheit der Amateurclubs, zu glauben, dass bloß, wenn man früher mal erfolgreich war, jetzt plötzlich aus dem Ist-Zustand heraus, wo die Situation ganz anders ist, die finanzielle Situation gänzlich anders gestrickt ist, plötzlich muss es wieder nach oben losgehen. Und diese Verblendung bei den Vereinen, der muss man halt auch ein bisschen entgegensteuern. Und das ist auch die Aufgabe der Fans, nicht so sehr auf Aufstieg zu geiern, sondern einfach zu sagen, eine solide Vereinsarbeit ist eigentlich das Allerbeste, was einem Amateurligisten passieren kann. Lieber mal 3-4 Jahre in derselben Liga bleiben, ambitioniert, aber nicht überambitioniert.
Da habt ihr natürlich Großes vor, denn so eine Haltungsänderung ist ja doch ein sehr langer Prozess.
Das stimmt. Maßen uns jetzt auch nicht an, zu glauben, dass wir jetzt irgendwie mit unserem Aufschrei dagegen sofort ein Umdenken bewirken. Es ist auch eine sehr situative Sache. Also es gibt Amateurclubs, für die ist das eher ein Problem. Andere Amateurclubs, die wirtschaften halt gut. Bei denen ist das kein Problem. Das haben halt die Gruppen vor Ort auch besser im Auge. Aber im Amateurfußball, wenn es um die Fanszenen bei den Amateurclubs geht, muss man halt auch einfach sagen, die haben halt auch wesentlich mehr Einfluss im Verein. Die arbeiten mehr im Verein, die sind auch ehrenamtlich sehr stark engagiert in den Prozessen. Die fangen viel von dem fehlenden Budget auf mit eigener Arbeit. Und das ist auch das Schöne für Amateurclubs, wenn sie eine aktive Fanszene haben, weil sie dadurch einfach viel auffangen können, viel Engagement gewinnen können. Und diese Arbeit kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Und ich glaube, dadurch, dass die Fanszene von Amateurclubs so viel Einfluss, auch vor allem positiven Einfluss auf die Arbeit der Amateurvereine haben, können sie auch stärker darauf hinwirken, dass man mit Bedacht vorgeht. Dass man eben nicht diese Hurra-Begeisterung, wir müssen nach oben, dass da auch mal kurz drüber nachgedacht wird.
Gibt es auch noch andere Dinge, wo du sagst, Mensch, das finde ich doch jetzt inzwischen schon richtig gut. Das ist gut gelaufen.
Also grundsätzlich gut gelaufen ist einfach mal das, ich denke, in der letzten Zeit auch eine stärkere Wahrnehmung, eine positive Wahrnehmung für den Amateurfußball auch bei den Profifans stattgefunden hat. Das kann man jetzt ja gerade in dieser Saison sehen, wo sich auch viele Ultragruppierungen oder einige Ultragruppierungen von den ersten Mannschaften abwenden, Beispiel HSV oder Hannover 96, die einfach sagen, also jetzt geht es uns irgendwie doch zu weit mit der Kommerzialisierung, wir haben jetzt einfach keinen Bock auf diese Abwendung vom Vereinswesen, wir wollen eigentlich unseren demokratischen Einfluss im Verein behalten, wir wollen wieder Vereinsdemokratie haben, wir wollen keine AG und dass diese Fans einfach sagen, okay, ihr wollt's nicht so, ihr wollt keine Vereinsdemokratie, ihr wollt lieber, dass ein Mäzen mehr Einfluss hat, dann wollen wir euch aber auch nicht mehr in der ersten Mannschaft unterstützen, dann gehen wir zu den Amateuren. Und das finde ich persönlich ein gutes Signal, weil es einfach auch zeigt, wie viel die Basisarbeit wert ist.
Das heißt, solchen Konstrukten wie Bayer Leverkusen, Hoffenheim oder Rasenballsport Leipzig steht ihr von Gaza mehr als kritisch gegenüber, ne?
Ich denke grundsätzlich schon, wobei es natürlich da auch unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gibt, die allerdings wohl nicht so weit auseinandergehen. Ich denke, man muss dann schon noch intern differenzieren. Also Werksverein, ja, das ist halt auch so ein Grauzonenkonstrukt, wenn man jetzt von Wolfsburg ausgeht oder Bayer Leverkusen. Ich denke, in der Grauzone haben die sich ganz gut eingeekelt und haben sich daraus auch finanzielle Vorteile verschafft, die ich persönlich jetzt eher schwierig finde. Hoffenheim, ja gut, Hoffenheim hat halt einen Mäzen, der dafür sorgt, dass der Verein, in dem er tatsächlich ja früher selber auch mal Fußball gespielt hat, raketenartig nach oben geht. Ich finde persönlich ohnehin sehr schwierig, wenn ein Konzern oder eine Person das Gros der finanziellen Ausstattung eines Vereins ausmacht. Das ist schwierig auch für den Verein selber, weil auch die Vereinsgeschichte von unterschiedlichen Vereinen hat einfach gezeigt, das kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Weil so ein Mäzen oder so ein Konzern, der kann auch mal eine schlechte Phase haben und dann steht man plötzlich mit runtergelassenen Hosen da. Und ja, das Thema RB Leipzig ist halt ein ganz anderes Thema. Da ist das natürlich für uns ein rotes Tuch, muss man ganz klar sagen. Gerade für Amateurfußballfans, die für die Vereinsdemokratie das A und O ist, weil sie auch sehr stark eben mitarbeiten am Verein, ist ein Konstrukt, also so ein Brauseverkaufskonstrukt wie RB Leipzig, nicht diskutabel. Also das ist für mich ist es das bewusste Unterlaufen der 50+1-Regelung in Deutschland, leider mit Unterstützung der Verbände inzwischen. Und damit schafft man Präzedenzfall in Deutschland und da werden Leute wie Kind in Hannover und so weiter, die lecken sich die Finger und freuen sich drauf, wenn sie ihr Ding dann auch durchfahren können. Ich halte es für einen immensen Fehler.
Und wie beurteilt ihr andere große Kommerzvereine, zum Beispiel Bayern München oder St. Pauli?
Ja, also über die Bayern, zu den Bayern kann man schieben, wie man will, das ist ja immer so ein Thema. Aber ich glaube, das hat eher was mit sportlichem Erfolg zu tun. Natürlich bauen diese Vereine sehr stark auf ein Marketingkonzept, ein sehr erfolgreiches Marketingkonzept, bei St. Pauli natürlich ganz genauso. Jetzt kann man den Bayern sich und den St. Paulianern sicherlich nicht vorwerfen, sie hätten sich das Geld jetzt nicht selbst erwirtschaftet. Also ich denke mal, Bayern München ist ein Beispiel für einen Verein, der sehr erfolgreiche Finanzpolitik betreibt, der sehr erfolgreich eben mit dem Geld hantiert, das er selber hat. Die sich auch in der Anfangsphase sehr stark gegen diese Transfer-Explosionsgeschichten im europäischen Fußball gestellt haben. Also man kann ihnen nicht vorwerfen, sie wären quasi die Treiber in der Sache. Man muss halt einfach immer aufpassen, dass man als Sportverein noch Sportverein bleibt und nicht ein Markenverein, wo am Schluss für 80 Euro das Trikot der wichtigste Faktor ist, weil man einen Spieler herbekommen muss, der ein Trikot sich weltweit gut verkauft, sondern dass halt am Schluss auch irgendwie noch um den Fußball geht.
Ja, an der Stelle holen wir beide auch nochmal kurz Luft und machen Musik. Du hast noch was mitgebracht, nämlich die Cockney Rejects mit I'm Forever Blowing Bubbles, also mit ihrer Version von diesem alten West Ham United Song. Dann The Addict mit You'll Never Walk Alone, auch hier eine Coverversion. Und ich spiele da noch hinten dran auf jeden Fall den Glasgow Rangers Football Club Song, weil ich den einfach so wunderschön finde. Das finde ich der schönste Vereinssong der Welt. Und außerdem, dann bleibe ich auf der Insel noch Dackelblut mit Edwin van der Sar. Bis gleich.
Forever blowing bubbles.
Edwin van der Sar im Herrengedeck auf Radio Free FM. Am Mikrofon Andreas Kulig und zu Gast immer noch Dirk Mederer von der Initiative Glotze aus, Stadion an. Ja, Dirk, mich würde mal interessieren, ihr distanziert euch aktiv von Rassismus, Homophobie und Sexismus. Mit welchen Aktionen drückt sich das denn vor Ort aus?
Also die Distanzierung ist für uns einfach ein grundsätzliches Selbstverständnis, weil wir einfach gerade auch als Amateurfußballinitiative so ein bisschen dem Prinzip während den Anfängen uns da unterstellen. Es ist letztlich, was die Aktionen anbelangt, dadurch, dass wir so eine dezentrale Initiative sind, wo viele Gruppierungen ihr Ding vor Ort machen und die Initiative Glotze aus, Stadion an dafür nutzen, um quasi so einen bekannten Nenner zu präsentieren, machen viele Gruppen vor Ort was und sagen und distanzieren sich. Wir haben uns jetzt ganz klar gegen die Hogesa gestellt. Das war uns einfach elementar wichtig, dass wir das auch mal als Initiative machen, weil wir einfach auch in dem Moment Gruppierungen, die bei uns dabei sind oder die eben möglicherweise Interesse haben, auch nochmal klar machen wollen, Leute, wenn ihr zu so einer Demo geht, braucht ihr erst gar nicht bei uns anzufragen, ob ihr mitmachen könnt. Und zum Beispiel die Hamburger Amateurfanszenen, die ja sehr virulent sind, die haben sich dann auch eigenständig nochmal ganz klar als Hamburger Amateurfußballfans davon distanziert. Aber letztlich ist es eine Sache von Vor-Ort-Aktionen.
Ihr habt erst kürzlich die Supporter des BFC Dynamo in Berlin aus eurem Netzwerk ausgeschlossen. Warum? Was ist da vorgefallen?
Das ist letztlich ein Thema, das ich, glaube ich, gar nicht in der Öffentlichkeit so besprechen möchte. Wir handhaben solche Sachen immer intern, weil es einfach wichtig ist, dass wir niemanden öffentlich diskreditieren. Die Gruppierungen, die davon betroffen sind, wissen, was die Probleme sind. Wir in der Initiative wissen auch, wo die Haken bei der Sache waren. Und letztlich wollen wir es auch so handhaben, weil das ist auch eine Vertrauensbasis, die wir den Gruppen entgegenbringen und die Gruppen uns entgegenbringen, dass wir das so handhaben.
Aber man kann ganz allgemein schon sagen, dass ihr da keine Übereinstimmung mehr mit euren Zielsetzungen gesehen habt.
Grundsätzlich kann man einfach sagen, dass jeder, der bei uns mitmacht, weiß, dass wir ein politisches Selbstverständnis haben und dass, wenn man an Fußball mit dem Vorsatz des Unpolitischen herangeht, es bei uns ohnehin nicht so leicht haben wird. Das kann ich nur im Allgemeinen sagen.
Dirk, wie ist denn euer Verhältnis zu Verbänden, zum Beispiel zum DFB oder auch zu Landesverbänden? Habt ihr da überhaupt Kontakt?
Ja, tatsächlich. Also wobei das sehr unterschiedlich ist. Also die Regionalverbände agieren ja auch sehr unterschiedlich. Manchmal mag man es gar nicht glauben. Wir haben auch Kontakt zum DFB. Wir hatten im Rahmen des Tag des Amateurfußballs, Lokalrunde, den wir ja auch ausrichten, zum ersten Mal in diesem Jahr ausgerichtet haben, haben wir auch den DFB in Frankfurt besucht und haben uns überhaupt erstmal vorgestellt. Die wussten erstmal gar nicht so richtig, was mit uns anzufangen. Und da haben wir dann jetzt nach Lokalrunde haben wir schon gemerkt, dass wir jetzt auch ernst genommen werden als eine Gruppierung, die nicht nur schwätzt, sondern auch was macht. Also Initiative, die was macht. Und bestimmte Fanszenen haben vor Ort, wie in Hamburg zum Beispiel, sehr guten Kontakt manchmal zum Verband. Und an anderen Orten ist der Kontakt eher schwierig. Das hängt auch, glaube ich, auch allgemein davon ab, wie das in den letzten Jahrzehnten so gewachsen ist.
Was ist denn die Lokalrunde?
Lokalrunde ist der deutsche und schweizerische Non-League Day. Der Non-League Day ist jetzt dieses Jahr auch schon im vierten Jahr aktiv gewesen. Das ist quasi ein Tag des Amateurfußballs an einem profifreien Wochenende, also rund um eine Länderspielphase, wo quasi in besonderer Weise an diesem Wochenende oder an diesem Tag auf die natürlich weiterhin spielenden Amateurvereine aufmerksam gemacht wird. Der Non-League Day, genau wie Lokalrunde, wir sind in Partnerveranstaltungen, funktioniert nach dem Prinzip, dass es Matchfinder gibt, wo die interessierten Leute, die gerne vor Ort mal Fußball gucken wollen, das vielleicht einfach irgendwie nie gemacht haben, weil sie lieber Pay-TV geschaut haben, gucken können, wo spielt der nächste Verein an diesem Tag, wo kann ich mal schnell zum Kick um die Ecke gehen. Und ja, das ist das einfache, aber überzeugende Prinzip eines Fokustages für den Amateurfußball.
Wisst ihr schon, wo die nächste Lokalrunde ausgetragen wird?
Also wir haben jetzt zwei Termine nächstes Jahr so im Blick, weil die Qualis sind ja alle schon gesetzt, auch für 2015. Also es wird entweder Anfang September oder wie dieses Jahr Anfang Oktober sein, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher.
Und Austragungsort sucht ihr noch?
Ja, Austragungsort ist ja überall, wo es stattfindet.
Das heißt, ihr habt keine zentrierte Aktion dann?
Nein, das ist im Prinzip, Lokalrunde ist eine Plattform, an der sich jeder Verein, für den sich jeder Verein melden kann, sagen kann, wir haben an diesem Tag, an diesem Lokalrundetag ein Spiel, ein Heimspiel, wir wollen da gerne mitmachen, positioniert uns bitte auf dieser Karte, auf dieser interaktiven, damit man uns finden kann für den Tag. Wir machen vor Ort vielleicht Aktionen, vielleicht auch nicht, vielleicht machen wir eine Charity-Spendensache, vielleicht machen wir einen Fahrdienst. Die Vereine werden dann bisweilen sehr aktiv für diesen Tag des Amateurfußballs, um für sich zu werben.
Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, begriffen. Gut. Du selbst bist ja echt viel im Amateurfußball unterwegs. Schaust du überhaupt noch Profifußball an oder gehst du auch noch ins Stadion?
Tatsächlich gehe ich selten ins Profifußballstadion, allerdings lieber, als dass ich Profifußball gucke, wobei ich natürlich ab und zu auch mal ein Spiel schaue, irgendwie Euroleague ist oder sowas, dann gucke ich gerne mal, was jetzt Gladbach macht zum Beispiel, aber tatsächlich eher sporadisch.
Wenn man dich jetzt fragen würde, wo eigentlich die Seele des Fußballspiels liegt, was würdest du denn da antworten?
Also für mich liegt die Seele des Fußballspiels im Fußballspiel selbst und vor allem auch in den kleinen Momenten des Fußballspiels, die möglicherweise ganz groß sein können. Also dass man einfach ins Stadion geht, den Regen im Gesicht hat, da Leute auf dem Rasen sieht, die sich einen abackern, die kämpfen, die spielen, mit Menschen sich trifft, gemeinsam Fußball erlebt, auch im Verein gemeinsam Fußball zelebriert und das Spiel selber für sich wieder erfährt, fernab von einem kommerziellen Glanz.
Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, das ist genau das, was ich auch denke, wie kann er sich denn über Glotze aus Stadion an informieren und euch in eurer Arbeit unterstützen, sei es jetzt als Verein oder als Einzelperson?
Das Beste ist einfach, man geht auf unsere Webseite gaza.blogsport.de und kann sich da einfach informieren. Da steht auch unser Credo, da steht, wie man mitmachen kann, wie man uns unterstützen kann und ja, da sind dann alle Wege offen.
Und da wird auch ein E-Mail verlinkt sein, im Jan.
Genau, da gibt es dann alle Kontaktmöglichkeiten.
Ja, Dirk, dann danke ich dir, dass du dir heute Abend eine gute Stunde Zeit genommen hast und uns die Initiative Glotze aus Stadion an vorgestellt hast. Und schick dir ganz, ganz liebe Grüße nach Göttingen und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ja, es war mir eine Freude, Andreas. Liebe Grüße nach Ulm.
Ja, danke schön.
Mach's gut.
Bis dann, mach's gut auch. Ja, ciao. Ja, der Dank nochmal an Dirk Mederer in Göttingen, Projektleiter von Glotze aus Stadion an. Ja, und wenn ihr beim Herrengedeck mal live dabei sein wollt, dann habt ihr in 2 Wochen die Gelegenheit dazu. Dann nämlich am 30. November sendet FreeFM das Gastspiel von Herrengedeck Fußballkultur mit Musik live aus dem Ulmer Roxy. Zu Gast sind dann Philipp Köster und Jens Kirschneck vom Fußballmagazin 11 Freunde, die im Rahmen ihrer 11 Freunde-Lesereise in Ulm Halt machen. Und zwar schon eine Stunde früher als gewohnt, nämlich von 18 bis 19 Uhr. Hier also eine geänderte Sendezeit. Gesendet wird live von der Kaffeebühne im Roxy. Zuschauer sind nicht nur herzlich willkommen, sondern ausdrücklich erwünscht. Der Eintritt ist natürlich frei. Und danach, falls ihr noch Geld dabei habt, könnt ihr ab 19 Uhr zur Lesung der Herren Köster und Kirschneck gehen, die ebenfalls im Roxy stattfindet. Fürs Zuhören heute Abend bedankt sich bei euch Andreas Kullig. Alle weiteren Sendungen und bisherigen Ausgaben findet ihr unter www.freefm.de. Auf der Seite zu surfen lohnt sich sowieso total, ist immer gut. Neben mir sitzt auch der Klaus, an den ich jetzt gleich übergebe. Auch dem Zuhören ist immer gut, das ist einfach Jazz. Cool. Jazz, gut, genau. Ich spiele euch zum Abschluss noch einen Song, nämlich Weezer mit Represent. Und ich habe mit dir gerade vorhin noch geredet, das ist die US-Soccer-Hymne. Aber wie er selbst formuliert hat, trotzdem geil. Wie die klingt, hören wir jetzt und dann sehen wir uns und hören wir uns hoffentlich in 2 Wochen im Roxy. Bis dann, schönen Abend und ja, ahoi. I didn't get in this position, just by having